Was mir extrem wichtig ist, ist guter Schlaf. Ich würde sagen, dass ich ja bis auf vielleicht 14 Tage im Jahr eigentlich immer zur gleichen Zeit ins Bett gehe und zur gleichen Zeit wieder aufstehe. Es tut mir einfach extrem gut. Also wenn ich ausgeschlafen bin, dann habe ich Energie und dann kann ich was leisten.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Leistungsfähig sein und das am besten ein ganzes Leben lang. Etwas, das sich viele von uns wünschen. Und eine Frage, die dabei sofort entsteht, ist, wie kann man das schaffen? Gerade wenn man in bestimmten Lebensphasen besonders viel Leistung bringen musste oder Leistung von einem gefordert worden ist. Dieses Thema rund um Leistungsfähigkeit, Gesundheit, gesund altern, möchte ich mit einem ganz besonderen Gast besprechen, nämlich mit Arne Friedrich. Arne Friedrich werden sich wahrscheinlich die jetzt zuhören alle dran erinnern. Er ist ehemaliger Fußballprofi und für mich und deswegen, obwohl wir uns kennen, für mich persönlich eine Legende, wenn ich nämlich an 2006 zurückdenke und eine Zeit, die mein Leben verändert hat. Aber naja, es ist eine tolle Zeit. Wir werden vielleicht auch nochmal dazu sprechen. Aber zunächst bin ich erstmal sehr froh, dass du da bist. Arne, schön, dich hier im Podcast zu haben.
Matthias, vielen Dank. Ganz vorab möchte ich einmal sagen, ich bin total froh, diesen Podcast mit dir aufzunehmen, weil ich bin ein großer Fan deines Podcasts und die Stimme, die ich jetzt hier während unserer Aufnahme höre, die höre ich ja eigentlich jede Woche oder alle zwei Wochen, wenn ich deinen Podcast höre. Deswegen, ich freue mich total auf unser Gespräch heute, auf die Themen, die wir behandeln werden und ich bin gespannt, womit wir gleich beginnen.
Anne, du hast gerade schon gesagt, wir kennen uns ja auch in einem anderen Kontext, weil Podcast ist, glaube ich, unser beider Steckenpferd. Du hast selbst auch einen eigenen Podcast. Ich durfte einmal dort schon zu Gast sein. Da interviewst du selbst auch Menschen. Starte gerne erstmal damit. Also was du gerade vielleicht auch tust und machst, neben dem, wo viele vielleicht denken, okay, Profifußballer hat jetzt viel Zeit, aber was machst du in deinem Leben aktuell?
Ich mache eine ganze Menge. Ich habe nach meinem Karriereende sehr, sehr viele Dinge ausprobiert. Ich habe eine Stiftung gegründet, die ich bis heute auch habe. Und diese Arbeit macht mir unglaublich viel Spaß und gibt mir auch viel, denn Gesundheit, wir sprechen heute mit Sicherheit auch ausgiebig über Gesundheit, denn die mentale Gesundheit spielt ja auch eine große Rolle. Ich bin Podcast-Host und in unserem Podcast geht es um veränderte Lebensumstände, Mindset, um Gesundheit auch. Und du hast ja gerade schon gesagt, auch du warst schon Gast bei mir und das war eine ganz, ganz tolle Episode. Ich habe eine Menge gelernt. Und lerne auch weiterhin eine Menge. Und nebenbei bin ich noch Sportbotschafter, arbeite hin und wieder als TV-Experte fürs amerikanische Fernsehen, für die Bundesliga, ja, und auch Keynote-Speaker.
Also viele verschiedene Bereiche, mit denen du dich beschäftigst und damit auch einen ziemlich gefüllten Tagesplan, glaube ich, ne?
Der ist sehr gefüllt. Ich versuche gerade so ein wenig zu entschleunigen, was mir nicht so leicht fällt, denn die mentale Gesundheit umfasst ja auch, dass man Zeit für sich nimmt, dass man auch mal reflektiert, dass man mal runterkommt. Ich wache morgens auf, Matthias, und freue mich total auf den Tag. Kann es eigentlich kaum erwarten, aufzustehen. Und habe manchmal abends dann auch ein bisschen Probleme, ins Bett zu gehen, weil ich zwinge mich dann auch dazu, weil ich über den Tag verteilt sehr viel Energie habe. Und jetzt bin ich gerade dabei, so ein bisschen so eine kleine Downtime für mich einzurichten und habe es sogar schon geschafft, dass ich mich zwischendurch mal eine halbe Stunde in meinen Lesesessel setze und nichts tue. Das heißt, ich habe keine Musik an, ich höre keine Podcasts, ich lese nicht, sondern starre einfach nur in meine Wohnung.
Und machst dabei was? Die Gedanken schweifen lassen oder der Versuch, an gar nichts zu denken?
Ich habe eigentlich gar keinen Plan. Also ich plane jetzt nicht, meine Gedanken zu unterdrücken, sondern ich schaue einfach, was passiert. Und das ist ganz interessant. Ich habe es bisher nur eine halbe Stunde geschafft, weil danach werde ich dann auch so ein bisschen unruhig. Und ich glaube, man muss über diesen Punkt einmal hinwegkommen. Aber ich hatte zuletzt auch einen Gast bei mir im Podcast, der den Jakobsweg gegangen ist und 7 Tage geschwiegen hat und mir dann erzählt hat und berichtet hat, was in ihm passiert ist, was vorgegangen ist, wie er sich gefühlt hat. Und das fand ich total inspirierend und so weit bin ich noch nicht, aber ich versuche mit kleinen Schritten in die Richtung zu kommen.
Noch nicht bereit für den Jakobsweg. Wäre das etwas?
Ja, weil ich, ja, könnte ich mir vorstellen, aber die Zeit erlaubt es mir gerade nicht und das kommende Jahr ist auch schon ganz gut durchgeplant, zumindest das erste Quartal. Mal schauen, was passiert.
Du bist aktuell in Berlin. Wir nehmen am Abend auf. Gesundheit spielt eine wichtige Rolle. Erzähl uns mal ein bisschen von deiner heutigen Gesundheitsroutine oder was hast du für dich gemacht oder die Bereiche, die du auch schon angesprochen hast, mentale Gesundheit spielt eine wichtige Rolle. Was hast du noch gemacht, wenn vielleicht heute auch eine Zeit schon im Lesesessel vorhanden war?
Also ich muss dazu sagen, dass viel von den Dingen, die ich tue, auch Inspiration war von Menschen wie dir, aber auch von anderen Gesundheitswissenschaftlern. Ich habe mich sehr mit dem Thema beschäftigt, seit vielen Jahren schon, eigentlich erst nach meiner Profikarriere, was total interessant ist. Meine Routine sieht folgendermaßen aus. Also was mir extrem wichtig ist, ist guter Schlaf. Und ich würde sagen, dass ich ja bis auf vielleicht 14 Tage im Jahr eigentlich immer zur gleichen Zeit ins Bett gehe und zur gleichen Zeit wieder aufstehe. Es tut mir einfach extrem gut. Also wenn ich ausgeschlafen bin, dann habe ich Energie und dann kann ich was leisten. Vielleicht ist es ein bisschen weniger als diese 14 Tage, die ich gerade gesagt habe, weil ich dann auch zwischendurch mal im Flugzeug unterwegs bin. Da wird der Schlaf ja auch unterbrochen bzw. gestört, gerade wenn man Zeitverschiebung dabei hat. Aber grundsätzlich schlafe ich sehr diszipliniert. Ich achte auf eine gute Schlafhygiene. Sprich, es ist sehr dunkel bei mir im Schlafzimmer. Es ist immer kühl. Das muss ich auch sagen, ich schlafe sogar mit einer Schlafmaske. Und das habe ich jetzt auch so offen auch noch nicht gesagt. Ich habe trotz der Dunkelheit in meinem Schlafzimmer, es ist so ein kleines Licht bei mir neben dem Lichtschalter. Und ich weiß nicht, das stört mich mittlerweile. Also ich habe es komplett dunkel und habe eine Schlafmaske auf. Und grundsätzlich schlafe ich so, ich gehe ins Bett um 23.15 Uhr und stehe auf zwischen 6.45 Uhr und 7.
Das, was du gerade mit der Dunkelheit gesagt hast, ist wirklich ein interessanter Punkt, weil trotz geschlossener Augen auch Licht durchaus noch mit eindringen kann und auch mit beeinflussen kann. Und gerade wenn man schlafsensibel ist, auch ein beeinflussbarer Faktor. Und eine Schlafmaske zu verwenden, finde ich eine gar nicht mal so schlechte Idee. Ich probiere es auch immer, aber mir rutscht sie immer wieder runter.
Ich glaube, das ist auch mittlerweile so ein kleiner Tick, weil es ist wirklich extrem dunkel in meinem Schlafzimmer. Aber wie ich ja gerade schon sagte, mir ist es ganz wichtig, dass ich gut schlafe, auch wenn ich jetzt unterwegs bin und in Hotels, wo ich nicht weiß, was für Kissen die haben. Ich habe immer, würde die Marke jetzt nicht nennen, aber eine bestimmte Marke, die man zusammenrollen kann und die auch nicht wirklich viel Platz wegnimmt im Koffer, die habe ich immer mit dabei. Und das ist schon auch ein großer Luxus, den ich so auch nicht missen möchte. Und um weiterzugehen, nachdem ich dann gut geschlafen habe, und ich habe eigentlich auch keine Probleme während der Nacht, das heißt, ich habe jetzt irgendwie Phasen, in denen ich aufwache oder unruhig bin. Ich konnte auch als Profi schon immer sehr, sehr gut schlafen, auch wenn ich Stress hatte. Nach dem Aufstehen gehe ich in die Eistonne, allerdings nur in der Zeit Herbst bis Frühling. Im Sommer gehe ich nicht in die Eistonne. Und das ist etwas, worauf ich mich extremst freue, auch wenn der erste Schritt in die Eistonne immer eine kleine Überwindung ist, aber diese Zeit danach, wenn man rauskommt, ist unbeschreiblich. Danach mache ich, oder ich habe früher immer meine Espressomaschine angemacht. Das habe ich jetzt mittlerweile etwas verändert, denn ich trinke morgens kein Espresso mehr. Ich war jetzt vor kurzem in Ruanda wegen meiner Stiftung und habe dort in meiner Freizeit ein Coffee-Tasting gemacht und habe mich da so ein bisschen informiert über Kaffeebohnen, über Espresso, auf nüchternem Magen etc. Ich bin da so ein bisschen weggekommen. Ich lese morgens, das ist etwas, das ich auch sehr gerne tue und versuche diese Zeit auch wirklich diszipliniert zu planen und einzuhalten, um mich mit Dingen zu beschäftigen, die jetzt nicht irgendwie direkt am Laptop stattfinden, denn auch ich arbeite relativ viel am Laptop und versuche das so ein bisschen zu vermeiden. Es gelingt mir nicht immer, aber das Lesen ist schon eine Konstante in meinem Leben. Dann 5 von 7 Tagen gehe ich ohne Frühstück aus dem Haus und mache dieses sogenannte Intermittent Fasting. Gehe zum Training, ich mache morgens immer Sport und ab mittags, also die gesamte Vormittagszeit ist die Me-Time, die mir unglaublich wichtig ist. Und ab Nachmittag oder ab Mittag geht es dann ans Arbeiten. Und genau, habe dann viele Meetings, versuche trotzdem gut zu essen. Das heißt, meine erste Mahlzeit am Mittag, in der Regel meine erste Mahlzeit am Mittag besteht aus Gemüse, Salat und Fisch oder Hühnchen. Und abends gönne ich mir dann auch öfter mal etwas, das mir echt Spaß macht und das vielleicht auch ein bisschen schwerer im Magen liegt.
Beeinflusst das dein Schlafen?
Ja, also ich trage auch solche Tracker, die meinen Schlaf auch aufzeichnen und mache das schon eine ganze Zeit. Also diesen Tracker trage ich seit 3 Jahren und davor habe ich sogar auch schon so kleine Selbstversuche unternommen. Das heißt, was passiert, wenn ich etwas später esse, was passiert, wenn ich Fleisch esse, was passiert, wenn ich mit dem geschlossenen Fenster schlafe, unterschiedliche Temperaturen. Also ich war da schon wirklich so ein bisschen so ein kleiner Freak. Was wirklich meinen Schlaf beeinflusst, ist die Tatsache, spät zu essen. Es kommt ja auch mal vor, wenn man mit Freunden abends essen geht und es wird dann auch mal irgendwie so bis 9 Uhr oder teilweise bis 22 Uhr abends gegessen, dann vielleicht sogar noch ein Dessert, dann noch on top vielleicht ein Glas Wein. Da merke ich, dass mein Schlaf definitiv nicht mehr so gut ist wie während meiner generellen Routine. Das heißt, ich esse gerne zwischen 18:30 und 19:30 und nehme danach auch keine Snacks mehr zu mir. Und danach ist mein Schlaf wirklich exorbitant gut. Ich kann ganz klar sagen, dass schweres Essen, schwer verdauliches Essen, spätes Essen und noch Alkohol mir nicht gut tut.
Weißt du, warum ich diesen Einstieg gerne so wählen wollte, um deine Routinen festzustellen, damit andere Menschen, die dich in den Details nicht kennen, und wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, das einmal hören und einmal kennenlernen. Und ich finde es extrem inspirierend für jemanden, der beruflich, so ist es ja im Profifußball, also man hat seine Karriere zu einer bestimmten Zeit und dann natürlich, du hast es schon erwähnt, auch beruflich neue Herausforderungen eingeht und neue Wege geht, aber insbesondere das Thema leistungsfähig weiterhin sein zu wollen oder auch gesund sein zu wollen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei Kollegen, ehemaligen Kollegen von dir, das nicht so der Fall ist, dass nicht so viel darauf geachtet wird. Ich will das nicht verallgemeinern für alle, aber ich merke bei dir einfach eine hohe Motivation, wenn es um das Thema Gesundheit, die eigene Gesundheit geht, auch die nächsten Entwicklungsschritte weiterzugehen und gleichzeitig natürlich auch auf sich zu achten. Und wer dich sieht, im Fernsehen beispielsweise, sieht auch, du könntest wahrscheinlich morgen auch wieder auf dem Platz stehen.
Ja, wäre das linke Knie nicht leer, dann könnte ich mit Sicherheit noch auf dem Platz stehen. Ich bin, würde schon sagen, körperlich fit. Aber Matthias, und das ist auch ganz wichtig, und da bin ich jetzt gerade an einen Punkt angekommen, diese ganzen Themen, die ich beschrieben habe, diese extreme Disziplin, die man als Profisportler ja auch lernt, kann gut sein. Aber es ist ja wie bei allen Dingen im Leben, es bringt auch immer etwas Negatives mit sich. Zum Beispiel, es gibt Menschen, und da zähle ich mich auch zu, die gerade was Ordnung, Disziplin, Selbstfürsorge angeht, extrem sind. Und ich würde mich schon auch in diese Kategorie einstufen. Das heißt, es fehlt an der einen oder anderen Stelle auch eine gewisse Lockerheit. Und auch so dieses Gesellige, also wenn ich jetzt irgendwie abends unterwegs bin und viele trinken ein Glas Wein und ich sage dann halt, ich möchte jetzt keinen Wein trinken, weil ich es wirklich auch nicht möchte, dann muss man sich natürlich auch erstmal rechtfertigen, was aus meiner Sicht gesellschaftlich gesehen auch totaler Quatsch ist, weil warum soll ich mich dazu rechtfertigen, dass ich keinen Alkohol trinke? Aber mein Punkt ist, manchmal wünsche ich mir, und auch das ist ein Punkt, an dem ich jetzt versuche zu arbeiten, nicht immer alles so extrem zu machen, weil der Kopf spielt ja auch eine große Rolle, was Gesundheit angeht. Und auch einfach mal zu sagen, ich esse gerne mal ein Stück Kuchen zum Beispiel. Einfach mal zu sagen, ich setze mich jetzt mal nachmittags irgendwie für eine halbe Stunde in eins meiner Lieblingscafés und esse einen schönen selbstgebackenen Kuchen. Das ist was Tolles. Und das mache ich mittlerweile auch. Und das sind so Kleinigkeiten. Das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen extrem oder noch immer extrem an, aber für mich sind das eigentlich Quantensprünge, die ich vorher so nicht gemacht habe.
Hat das da für dich schon die Routinen und die Disziplinen, was, also übertrieben gesprochen, was zwanghaft ist, dass du deshalb so dranhängst? Oder weil du hast gerade dieses Beispiel mit den Beinen genannt und das finde ich mich auch einen wichtigen Punkt. Wir sind gesellschaftlich eher darauf geprägt zu sagen, wenn wir ausgehen, trinken wir doch auch irgendetwas. Wenn wir es auf das Kuchenbeispiel überführen, ist es etwas, wo du dir selbst sagst, nein, das mache ich lieber nicht, weil es hat Auswirkungen auf meine Gesundheit beispielsweise?
Ja, so denke ich dann. Und okay. Ich versuche dann wirklich, also dieses Thema Longevity, Langlebigkeit ist etwas, das mir auch sehr am Herzen liegt. Aber nochmal, die mentale Gesundheit spielt ja auch eine große Rolle. Auch, das ist also auch ein Thema, was mir immer wieder begegnet, das Zusammenleben zum Beispiel mit einer Partnerin. Das ist ja auch nicht so einfach, wenn der eine wirklich extrem ist und die andere in dem Fall dann das vielleicht sogar als so ein bisschen verkrampft ansieht. Man muss ja immer so, im Leben ist ja vieles Balance und mir fehlt, was das angeht, so ein bisschen die Balance oder die Seite, auch mal Dinge laufen zu lassen, nicht so viel nachzudenken, nicht so viel zu durchdenken. Bei mir auch so, Ordnung ist zum Beispiel auch ein ganz extrem wichtiges Thema bei mir, weil all diese Dinge, die ich jetzt gerade angesprochen habe, die mir auch wichtig sind, das ist ja etwas, um mir selber Halt zu geben. Das habe ich auch gelernt im Laufe der Zeit, denn als Sportler musst du Leistung bringen, zu jeder Zeit. Da ist völlig egal, was in deinem sozialen Leben passiert oder was um dich herum passiert. Du musst Leistung bringen. Das heißt, du versuchst möglichst viel zu kontrollieren, was du kontrollieren kannst. Was ja auch in ganz, ganz viele Lebensbereiche dann reingeht und was dann auch manchmal ein Problem sein kann. Das kann auch für Beziehungen sehr schwierig sein. Also ich bin jetzt niemand, der seine Freunde kontrolliert, aber wenn jemand in meine Wohnung reinkommt, dann würde man sehen, es liegt alles auf Kante, es ist alles sehr ordentlich, es ist alles strukturiert und so ist auch mein Leben und das ist manchmal auch echt anstrengend. Das kann ich dir auch sagen, dieses immer planen.
Ja, aber ist das etwas, was dich in deiner Profikarriere auch mit begleitet hat oder ist es etwas, weil du sagtest, eben so, das hast du da auch gelernt oder es war immer notwendig. Ist das so in deiner Generation an Fußballern, dass wirklich der Fokus so drauf gelegt worden ist oder warst du da auch die Ausnahme?
Es ist schwer, das zu pauschalisieren. Ich würde schon sagen, dass Sportler grundsätzlich Routinen haben und auch eine klare Ordnung haben. Bei mir war das mit Sicherheit extrem und das hat sich im Laufe der Zeit auch verstärkt, weil ich möchte mir auch nicht wirklich viele Gedanken machen. Zum Beispiel, ein einfaches Beispiel, man möchte das Haus verlassen und sucht seinen Autoschlüssel. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, dass Leute ihre Autoschlüssel nicht finden, weil sie zum Beispiel keine Ordnung dafür haben. So, auf der anderen Seite, meine Umgangsweise ist ja nicht die richtige, aber die ist richtig für mich. Also in dem Moment, oder zum Beispiel auch wieder ein ganz profanes Beispiel, nachdem ich gekocht habe, ich räume sofort alles weg, weil warum soll ich stehen lassen? Ich mache es doch lieber jetzt als morgen Vormittag, dann habe ich wieder andere Dinge zu tun. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Sportler-Mindset. Ich weiß nicht, ob man das komplett pauschalisieren kann, dass es bei allen Sportlern so ist. Bei mir ist es definitiv der Fall und ich suche gerade so ein wenig nach der Balance und ich bin da eigentlich auf einem ganz guten Weg.
In dem Kontext, wenn du es auf die Profikarriere beziehst, hat es dir aber gewisse Vorteile gebracht. Also wenn man über das Thema, du musst immer auf dem Punkt zum Spiel, musst du immer performen können, du hast hohe körperliche Belastungen, es gibt Veränderungen mit äußeren Faktoren im Verein, Veränderungen mit Trainer, Trainingsaufbau, keine Ahnung, all das, was an Elementen mit dazukommt, hat dir aber geholfen. Also so Thema Verletzung in deiner Laufbahn, wie bist du da durchgekommen?
Das hat mir total geholfen und grundsätzlich ist es so, dass Sportler es lernen zu funktionieren und egal, hatte ich ja gerade schon auch kurz angedeutet, egal was passiert, man muss halt die Leistung bringen, das lernt man. Und weil du jetzt gerade Verletzungen angesprochen hast, das ist natürlich extrem hilfreich, wenn man diszipliniert ist und wenn man auch eine gewisse Arbeitsmoral hat und deswegen würde ich sagen, haben Sportler auch eigentlich immer wieder bewiesen, nach schweren Verletzungen schnellstmöglich zurückzukommen. Natürlich haben die eine andere medizinische Versorgung als jetzt ein Nicht-Profisportler, aber es gehört eine Menge dazu. Und auch so dieses Entferntsein von der Mannschaft, man ist ja dann separiert, man macht ja in dieser Rekonvaleszenten oder in der Zeit der Rekonvaleszent macht man ja auch viele Dinge alleine durch und ist dann ja auch so ein bisschen vom Kopf her separiert. Man ist verletzt, man weiß, man spielt nicht und jetzt muss man da sich wieder zurückkämpfen. Und ich hatte auch die eine oder andere schwere Verletzung. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule oder im Lendenwirbelsäulenbereich. Ich hatte eine Pyroneelsehnenluxation, also die Sehne hinter dem Sprunggelenk ist nach vorne gesprungen, war da auch ein halbes Jahr raus. Ich hatte mehrere Meniskusschäden. Also ich hatte schon eine Menge und habe es dann auch immer wieder geschafft, zurückzukommen. Und diese Disziplin hilft ganz bestimmt dabei.
Das heißt, heute am Tag ist, oder auch dein Wunsch, lockerer zu werden, wenn ich das richtig verstehe, wäre aber eher so eine prozentmäßige Reduktion, also quantitative Reduktion. Nicht, dass du komplett alles verändern oder das aufgeben wollen würdest.
Absolut. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich möchte da jetzt nicht irgendwie mich zu sehr verändern, weil ich glaube, dass die Themen, die wir gerade besprechen, auch sehr förderlich sein können. Also ich würde schon behaupten, dass ohne Disziplin, ohne auch Struktur und ohne Planung, denn auch Profisport ist geplant und man selber muss ja auch planen, dass ich diesen Erfolg nicht gehabt hätte. Aber gerade wenn es in diese zwischenmenschlichen Bereiche geht, da würde ich sagen, ist es extrem wichtig, dass man auch eine Balance findet. Und das ist etwas, was mir auch in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt hat, wo dann auch einige kleinere Beziehungen dran gescheitert sind, würde ich zumindest behaupten. Und deswegen arbeite ich da gerade dran. Und das macht mir auch sogar ein bisschen Spaß. Ich bin jemand, der sich auch immer versucht, weiterzuentwickeln. Und zum Beispiel, ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Freundin und da hat sie gesagt, dass sie sonntags gerne mal, nachdem der Wecker klingelt, irgendwie eine Stunde im Bett liegen bleibt und eine Tasse Kaffee trinkt. Und das ist für mich ja eigentlich so komplett unverständlich. Und das ist etwas, wenn der Wecker klingelt, muss ich raus und dann muss ich produktiv sein, dann möchte ich was tun. Selbst am Sonntag, so bin ich gepolt. Und das ist etwas, das ein bisschen zu extrem ist und dementsprechend versucht, da zu arbeiten.
Hat das Thema Disziplin für dich etwas, also nicht nur im Sinne von leistungsfähig zu bleiben, auch etwas mit der Verarbeitung von Höhen und Tiefen zu tun gehabt, auch in der Profikarriere? Also wenn Dinge gut gelaufen sind, auch nicht zu übersteuern und gleichzeitig bei Tiefschlägen, Rückschlägen, ob sei es Verletzungen oder verlorene Spiele, nicht aus diesen Routinen auszubrechen?
Ich würde mich selber als perfektionistisch betrachten, was schon mal bedeutet, selbst wenn ich gute Spiele gemacht habe, ich finde immer irgendwas, was nicht in Ordnung ist. Ich habe ein sehr, sehr gutes soziales Umfeld, tolle Menschen in meinem Leben, die mir auch immer dabei geholfen haben, nicht abzuheben. Und von der Seite aus war das wirklich kein großes Problem, würde ich mal sagen. Ich glaube aber zum Beispiel auch ein ganz, ganz interessanter Punkt, dass viele Profisportler oder überhaupt Menschen, die sehr erfolgreich sind in ihrem Gebiet, dass sie aufgrund irgendeiner Situation im Leben auch erfolgreich geworden sind. Und ich habe mich sehr mit diesem Thema der Epigenetik befasst, dieses, okay, was ist uns in der Vergangenheit zugestoßen, in der Kindheit zugestoßen, viele Dinge. Ich versuche auch da gerade relativ viel aufzuarbeiten, denn es gibt auch Phasen in meiner Kindheit bzw. Jugend, die ich komplett verdrängt habe. Da weiß ich nichts mehr von. Das versuche ich gerade alles aufzuarbeiten, um mich selber auch ein bisschen besser zu verstehen, Verhaltensweisen zu verstehen und nochmal Verhaltensweisen, die vielleicht für den einen oder anderen etwas extremer klingen, haben ja wirklich auch was Positives. Also ich hätte ohne dieses Funktionieren können, ohne Disziplin, wäre ich nicht so erfolgreich gewesen. Das möchte ich ganz klar unterstreichen. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch einige Verluste mit sich gebracht. Und es ist ein sehr komplexes Thema. Und diese Gesundheit, über die ich sehr gerne spreche, die hat ja so viele Facetten. Wir können über das Körperliche sprechen, wir können über Supplementierung sprechen. Das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich mit dir häufiger drüber unterhalten habe und du mir auch dabei hilfst, das ist wichtig. Gesunder Schlaf ist wichtig. Zwischenmenschliche Beziehung ist wichtig. Licht ist extrem wichtig. Also ich versuche auch zum Beispiel, um nochmal in diese Routinen zurückzukommen, ich versuche morgens wirklich immer möglichst schnell viel Licht in meine Augen zu bekommen. Noch geht das ganz gut, auch ohne künstliches Licht. Aber ich habe mich jetzt auch so eine kleine UVB-Lampe zugelegt, die steht hier in der Tat gerade neben mir, die ich dann auch, wenn es dunkel ist, schon mal anschalte. Also um wirklich auch in diesen Biorhythmus diese Lichtstrahlen in meine Augen zu bekommen, die dann wiederum, und da bist du der Experte, verschiedene Hormone wahrscheinlich ausschütten, die uns dabei helfen, eben auch eine gewisse Energie zu bekommen und auch wieder helfen, abends besser einzuschlafen.
Also das ist ja quasi die körpereigene Routine, also der zirkadiane Rhythmus. Rhythmische Ausschütten, insbesondere von Hormonen, aber eben auch Abspielen von Genen. Mich würde in dem Kontext natürlich jetzt auch mit der Offenheit, auch die du jetzt hier auch uns das ja auch mitteilst, trotzdem nochmal, würde mich interessieren, dich mit den Themen auseinanderzusetzen. Also wenn du sagst, okay, es war vielleicht etwas in der Kindheit oder bestimmte Dinge, die zu den Verhaltensweisen geführt haben, die dich zwar auch zu dem Erfolg geführt haben, aber die auch zu, naja, anderen vielleicht nicht so schönen Dingen geführt haben. Ist das jetzt, das Aufarbeiten, rein wirklich verbunden mit einem, ich habe da Freude dran oder auch Lust darauf, mich damit auseinanderzusetzen? Oder gibt es da auch andere Emotionen, Themen wie Angst beispielsweise, was vielleicht passieren könnte, wenn man tiefer bohrt oder die Büchse der Pandora öffnet?
Nein, Angst habe ich da überhaupt nicht vor. Ich werde auch im Januar, ich weiß nicht, du wirst es bestimmt kennen, es gibt so ein Seminar, das heißt die Rückkehr zum inneren Kind. Und das ist eine Geschichte, die wird 5 Tage dauern. Und da geht man wirklich mit einem Expertenteam richtig in die Tiefe, in die Vergangenheit. Man macht sich auf die Suche des persönlichen Sinns, der persönlichen Berufung und geht eben auch die ganzen Dinge an, die einen im Laufe der Zeit wahrscheinlich auch extrem unterbewusst beeinflusst haben. Und gute und schlechte. Und bei mir der Aufhänger, und da bin ich auch ganz ehrlich, Matthias, der Aufhänger ist, dass ich in den letzten Jahren eine gewisse Beziehungsunfähigkeit entwickelt habe. Das heißt, ich war in einer sehr, sehr langen Beziehung und die ist nach meiner Karriere auseinandergegangen. Wir waren 14 Jahre zusammen und danach habe ich es nie wieder geschafft, mich wirklich auch länger mal auf eine Partnerschaft einzulassen und auch wirklich wieder richtig Gefühle zu entwickeln. Und das sind Themen, die ich extremst angehe gerade und auch mit einer Psychologin. Also ich bin jetzt auch mit einem Coach dabei, diese Dinge eben auch zu reflektieren. Und das tut mir unglaublich gut, weil ich eine Menge über mich selber verstehe und auch über das Leben. Und ich würde nämlich auch sagen, dass wir alle irgendwo ein, zwei Dinge in unserer Vergangenheit haben, die uns irgendwo beeinflussen oder ja auch in gewissen Themen zurückhalten. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das tue. Und genau, und ich freue mich da total drauf.
Ich meine, am Ende sind es natürlich Dinge, die uns zu dem machen, wie wir auch sind. Aber natürlich diese Erkenntnis, irgendwas hält mich zurück oder irgendetwas funktioniert nicht. War das auf Beziehungsebene für dich, wo du gemerkt hast, Karriereende, auch dann Ende der Beziehung und irgendwie kommst du da für dich, entwickelst dich nicht so weiter, wie du es dir vorgestellt hast?
Ja, man muss dazu sagen, dass man dieses Phänomen ja häufiger sieht bei Profisportlern, dass nachdem die Profikarriere endet, dass sich auch relativ viele Beziehungen trennen. Und ich habe da jetzt keine pauschale Lösung für oder keine Antwort, warum das so ist, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass viele Probleme, die ja in jeder Partnerschaft entstehen oder Herausforderungen, Meinungsverschiedenheiten, dass die während der Karriere zur Seite geschoben werden und einfach irgendwie in so einen Schrank gesteckt werden und abgeschlossen werden, weil wenn man jetzt darüber sich zu sehr Gedanken macht, diese Themen zu sehr thematisiert, lenkt das ja wiederum ab vom Sport und es lenkt dich von dem ab, am Ende, für was du bezahlt wirst, Leistung zu bringen. Und wie gesagt, das ist bei jedem der Fall. Ich würde schon sagen, dass bei mir zutreffend war und ich habe mich da mit meiner damaligen Freundin oder Ex-Freundin auch häufig darüber unterhalten. Wir sind mittlerweile wirklich sehr, sehr gut befreundet. Wir sind eigentlich wie Bruder und Schwester, was ich auch total schön finde nach so langer Zeit. Die Trennung war im Jahr 2013, glaube ich. Und wir haben uns da häufig darüber unterhalten, dass sie, aber auch ich, dass wir beide nicht so wirklich verstanden haben, warum wir uns so selten auch mal tiefgründig unterhalten haben. Weil ich bin Mensch, ich liebe es, mich tiefgründig zu unterhalten. Und das war damals scheinbar noch nicht so wirklich der Fall. Und alles wurde irgendwie so dem Sport untergeordnet. Ich würde auch sagen, dass ich da auch definitiv egoistischer war als heute, dass es wirklich um mich ging, um meine Leistung, um das Endresultat auf dem Platz. Und das sind Dinge, die ich aber erst heute verstehe.
Glaubst du, dass es mit dem Blick von heute, dass es möglich wäre, weil du sagst ja zu Recht, wenn du emotionale und kognitive Kapazität dafür freigeben würdest, das während der Profikarriere zu tun, dass es aber möglich wäre, also dass man auch in der Beziehung Raum haben könnte, um genau diese Themen anzusprechen? Oder ist es in deinem Fall, wo du sagst, naja, das würde, oder wenn du dich an dich zurückerinnerst, nicht funktionieren? Aber natürlich schon auch Gesundheit in der Profikarriere natürlich auch als ein Thema. Und da gehören nun mal Beziehungen auch mit dazu.
Also mit meinem Wissen und den Erfahrungen von heute wäre das mit Sicherheit anders ausgegangen. Da bin ich fest schon überzeugt und da sind wir uns eigentlich auch einig gewesen. Und ich muss nochmal sagen, also es ist jetzt nicht so, es hängt überhaupt nichts nach. Und es ist jetzt auch, sie ist in einer neuen Partnerschaft, ich freue mich total für sie. Und wir sind ja auch total, wir sind ja eigentlich immer noch so wirklich sehr, sehr eng befreundet, aber nicht mehr als Freundschaft. Und das finde ich ja auch immer so, für mich ist es auch so ein Thema, wo ich häufig mal nachgedacht habe, wie kann es sein, dass man einen Menschen so liebt, mit allen Facetten und dann irgendwie Jahre später ist man befreundet und kann sich eigentlich diese Beziehung nicht mehr vorstellen. Finde ich auch total spannend. Also was in unserem Kopf und in unserem Herz vorgeht, das kann ich nicht wirklich erklären. Aber man sieht ja auch dieses Thema Gesundheit, körperliche Gesundheit, mentale Gesundheit. Es ist so facettenreich, es ist so vielschichtig und ich kann immer wieder nur sagen, die Menschen, die auch mit Coaches arbeiten, mit Mentalcoaches, was ja in Amerika absolut verbreitet und normal ist, was jetzt hier auch so ein bisschen gängiger wird. Das ist etwas, das aus meiner Sicht sehr wichtig ist, denn wir alle tragen Dinge mit uns rum und ich habe das auch gerade gelernt von einem Podcast-Gast oder meinem letzten Podcast-Gast, der diese Seminare leitet. Man kann eine ganz, ganz tolle Kindheit gehabt haben und auch ich hatte eine tolle Kindheit und die Eltern können irgendwie scheinbar alles richtig gemacht haben, was sie nicht gemacht haben, denn keine oder niemand erzieht seine Kinder perfekt. Aber es gibt immer kleine Dinge, die zu anderen Dingen wieder führen können. Und das ist aber auch so interessant, da habe ich mir dann auch wieder Gedanken drum gemacht. Ist es denn überhaupt notwendig, sich über solche Themen rückblickend nochmal wirklich Gedanken zu machen? Denn Menschen funktionieren ja auch anders. Also unsere Generation, würde ich mal sagen, ist ja so auch die erste Generation, die wirklich auch Zeit hat und auch die Muße hat, sich über solche epigenetischen Themen Gedanken zu machen. Also wenn ich mal meine Eltern betrachte, meine Mutter ist 1950 geboren, die ist die Tochter einer Generation, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat. Die ist ganz anders aufgewachsen als ich zum Beispiel. Und meine Kinder, die ich dann vielleicht irgendwann mal haben werde, würden ja wieder anders aufwachsen. Was ja auch ein Thema ist, sind Gefühle. Inwieweit sind Eltern in der Lage, Gefühle weiterzugeben an die Kinder, wenn sie es selbst nicht gelernt haben? Und das sind ja alles Dinge, die ja einen gewissen Einfluss haben auf das Leben unterschiedlichster Menschen.
Glaubst du hier, dass die Begrifflichkeit ist immer so ein bisschen schwierig zusammenzufassen, aber die psychoemotionalen Komponenten als ein wichtiger Faktor natürlich eine Rolle bei dem Thema Gesundheit spielen, was vielleicht früher eher zur Seite geschoben worden ist und wo mehr Fokus drauf gelegt werden muss? In der Gewichtung heute am Tag, die körperlichen Elemente, also die Routinen gepaart jetzt mit dem oder vergleichsweise auch mit dem, wo wir jetzt gerade zu gesprochen haben. Kannst du sagen, was wichtiger ist? Gibt es da eine Gewichtung?
Ich würde sagen, das ist 50-50. Also ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich hatte mal einen schweren Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule. Zweimal, um genau zu sein. Beim ersten Mal habe ich mich operieren lassen und dann ist das Segment wieder aufgegangen. Dieser Sequester ist wieder rausgekommen, ist in diesen Spinalkanal vorgedrungen und es hat erhebliche Schmerzen verursacht. Und mich hat dann mal ein Eishockeyspieler angeschrieben, weil er das gelesen hat in der Zeitung, dass ich jetzt wieder ausfalle aufgrund eines Bandscheibenvorfalls. Und es noch nicht klar war, ob ich wieder operiert werde. Und dieser Eishockey-Profi hatte ebenfalls einen Bandscheibenvorfall und der hat mir ein Buch empfohlen. Er hat gesagt, Arne, wenn ich dir eine Empfehlung aussprechen darf, lass dich nicht operieren, lies dir bitte einmal dieses Buch durch. Und das Buch ist von Dr. Sano, das ist ein ehemaliger Neurochirurg, der über viele, viele Jahre an der Wirbelsäule operiert hat und der dann irgendwann mal auch zu dem Punkt gekommen ist, dass ganz, ganz viel auch psychosomatisch ist, diese Schmerzen. Und ich habe dann auch wirklich gemerkt, was es heißt, wenn man Stress hat, wenn man unter Stress ist, wie sich der Schmerz verändert. Als es bei mir damals so schlimm war, kam noch die Trennung meiner Ex-Freundin mit dazu. Und der andere Bandscheibenvorfall, den ich hatte, der eigentlich den gleichen Ausmaß hatte, den habe ich aber anders verarbeitet. Zumal kam hinzu, dass mein Therapeut, und da kommt das Psychische auch wieder hinzu, mein Therapeut hat mir damals gesagt, Arne, mach dir keine Gedanken, wir bekommen das ohne Operation hin. Und dieses Gefühl, in sicheren Händen zu sein, zu vertrauen, nimmt Schmerzen. Und es gibt ja auch andere Menschen, sobald sie Stress haben, die bekommen Bauchschmerzen. Bei den anderen geht es auf den Rücken, die anderen kriegen Kopfschmerzen. Also da sieht man ja mal diese Verbindung Körper-Geist, wie wichtig das ist. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass es Gleichgewichte betrachtet werden sollte.
Und würdest du sagen, gerade so, ich meine, du hast nicht nur deine Profikarriere im Fußball verbracht, du hast auch als Trainer auch eine Station erlebt. Jetzt für mich die Frage, spielt das bei Profisportlern eine Rolle? Also wenn man eine 50-50 Gewichtung hat, ich würde es wahrscheinlich, es gibt keine Daten dazu, aber würde es wahrscheinlich auch so einordnen. Aber in der Vorstellung und das Zusammenführende, ist das Thema, wird es thematisiert, ist die Offenheit auch bei jungen Spielern heute da?
Die Offenheit ist definitiv mehr zugegen als damals. Und es ist auch normaler heutzutage, Mentalcoaches zu haben. Und es gibt auch einige Beispiele, die das ja auch ganz offen kommunizieren, was ich auch total richtig und wichtig finde, denn es ist ja keine Schwäche. Und nochmal, das ist ja, in Deutschland denken wir immer, wenn man sich einen Coach nimmt oder wenn man mal zum Psychologen geht, dass es eine Schwäche ist, weil wir haben ja irgendwelche Probleme. Jeder Mensch hat das. Jeder Mensch hat das. Und für mich ist es sogar ein Zeichen der Stärke, wenn man diese Dinge auch angeht und die nicht zur Seite räumt. Klar, wir haben es eben gehört, es hat auch Vorteile, wenn man funktioniert. Aber warum soll ich denn funktionieren und diesen ganzen Rucksack mit mir schleppen? Ich könnte ja genauso gut die Leistung bringen und ohne diesen Rucksack und dann vielleicht sogar noch bessere Leistung bringen. Aber ich glaube schon, dass heutzutage die Situation etwas anders ist, dass die Offenheit größer ist, was solche Themen angeht. Auch das Thema Depressionen zum Beispiel. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit Theresa Enke einen Podcast aufgenommen, der ist jetzt allerdings noch nicht veröffentlicht. Und da haben wir auch über die Zeit gesprochen, als sich ihr Mann Robert Enke, als er Suizid begangen hat. Und wie war die Offenheit damals dem Thema gegenüber im Vergleich zu heute? Heute gibt es die Robert-Enke-Stiftung. Es wird ganz, ganz viel Aufklärung betrieben. Es wird proaktiv mit Vereinen gesprochen. Die Spieler werden aufgeklärt etc. Also wir sind mittlerweile schon wesentlich weiter, mit Sicherheit noch nicht am Ende, aber schon weiter als damals.
Lass uns einmal weitergehen. Den Punkt, den ich nämlich sehr entscheidend finde, wenn wir über Leistungsfähigkeit, über das ganze Leben oder Leistungsfähigkeit erhalten und bei dir in deinem Fall, wie ich finde, auch ausbauen, sprechen. Wie ist der Weg zu verstehen von einem High-Performer, Top-Athleten? Du hast deine Karriere 2013 beendet und diesen Umschwung, diesen Übergang eben nicht in ein Loch zu fallen, sich nicht gehen zu lassen, nicht aus den Routinen auszubrechen. Jetzt ist der eine Punkt vielleicht in deinem Fall, wo du sagst, ja, vielleicht neige ich auch gerne zu diesen oder ich brauche diese Routinen so oder so. Aber was sind Punkte, woran sich auch andere Athleten, und ich will noch nicht mal so, es müssen noch nicht mal Profiathleten sein, aber Menschen, die sportlich aktiv sind und irgendwann in diesen Abschwung nehmen und gar nicht mehr aktiv sind. Welche Punkte hast du gemacht? Was hat dir Halt gegeben?
Also zunächst einmal habe ich ein halbes Jahr gebraucht, um wieder fit zu werden, nachdem ich das zweite Mal den Bandscheibenvorfall hatte. Die Zeit habe ich mir auch genommen und danach habe ich dann ganz viele Dinge ausprobiert. Und als Profisportler, das möchte ich auch nochmal ganz klar an dieser Stelle sagen, es ist schon so, dass zumindest in meinem Fall ich das Gefühl habe, ich verliere meine Identität als Profisportler. Und ich habe mein ganzes Leben lang das gemacht, was ich am liebsten getan habe, Fußball zu spielen. Ich bin dafür bezahlt worden und ich war erfolgreich. Ich hatte meine Anerkennung dadurch. Also es sind ja ganz, ganz viele Dinge, die nach der Karriere weggefallen und weggebrochen sind. Und dieses Loch muss man ja erstmal wieder füllen. Und da kann ich nur sagen, was mir am meisten geholfen hat, sind gute zwischenmenschliche Beziehungen, die einem helfen. Man braucht eine gewisse Offenheit. Was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich ein sehr neugieriger Mensch bin. Ich habe mein Ego zur Seite gestellt und habe auch Dinge versucht, neu zu lernen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn man neue Dinge lernen möchte, und egal was es ist, ist es Grundvoraussetzung, dass man sein Ego zur Seite packt. Denn wenn man sagt, ich kann das ja schon und ich zum Beispiel in ein anderes Feld komme und dann so sage, ich bin ja der Nationalspieler und ich muss ja jetzt nichts groß machen. Nein, das ist völlig falsch. Und dieses Ego habe ich dann schon ganz gut zur Seite packen können. Ich hatte sehr, sehr tolle Menschen in meinem Leben. Ich habe viele Dinge ausprobiert. Und beim Ausprobieren, das ist ja auch immer so, das ist immer so eine Sinnfrage. Ne? Was ist mein persönlicher Sinn? Was ist meine Berufung? Das ist so schwer, wenn man darüber nachdenkt. Ich glaube, das findet man, indem man Dinge ausprobiert und dann auch sieht, wo sind seine Stärken und Schwächen. Und zum Beispiel, ich bin sehr interessiert an Menschen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch einen Podcast für mich gemacht, weil ich einfach lernen möchte. Ich möchte von diesen tollen Menschen lernen und ich möchte auch gerne die Erfahrungen, die ich habe, die ich durch mein Netzwerk habe, die möchte ich gerne weitergeben. Und was den Sport betrifft, ich habe den Sport immer geliebt. Irgendwann konnte ich leider kein Fußball mehr spielen, weil mein linkes Knie einfach kaputt ist. Ich habe dann aber andere Wege gefunden, Sport zu machen und ich habe andere Sportarten gefunden, wo es nicht darauf ankam, viel zu laufen, zu joggen, immer wieder diesen Aufprall zu haben. Und ich glaube, ein Stück weit smart zu trainieren, statt immer hart zu trainieren. Also ich trainiere auch hart, aber ich trainiere auch smart und versuche auch immer so ein bisschen mehr auf meinen Körper zu hören. Das ist extrem wichtig. Und dann wiederum, wenn man neue Sportarten ausprobiert, weil man eben in dem Bezug jetzt kein Fußball mehr spielen kann, ist ja auch was Tolles. Man lernt ja wieder was Neues dazu. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache Fitness regelmäßig, ich boxe unheimlich gerne. Der Boxsport ist für mich eine richtige Leidenschaft geworden. Ich mache zwischendurch Pilates Reformer, ich fahre viel Fahrrad. Also ich mache schon mindestens 6-mal die Woche Sport. Und ohne Sport fühle ich mich auch nicht so ausgeglichen.
Sorgt für dich für Ausgleich und erklär uns gerne noch ein bisschen das smarte Training. Was verstehst du darunter?
Also ich merke zum Beispiel, also nehmen wir mal diese ganzen Tracker weg, die ich nutze, die mir dann ja eh schon mal Bescheid sagen, heute mach mal ein bisschen ruhiger. Ich habe meinen Körper auch aufgrund meiner Profikarriere sehr, sehr gut kennengelernt. Ich weiß, wenn ich am Anschlag bin, ich weiß, wenn ich vielleicht ein bisschen übersäuert bin und wenn ich mal ein bisschen Pause brauche. Nicht immer, das weißt du selber. Wir haben bei dir letztens eine Gesundheitsuntersuchung gemacht. Dann haben wir halt auch gesehen, dass Regeneration in meinem Leben schon auch verbesserungswürdig ist. Aber bei smarter Trainieren zum Beispiel, ich habe extrem angefangen zu boxen und habe dann wirklich auch am Anfang ein bisschen übertrieben. Dann hat man natürlich Sandsackarbeit und halt immer wieder gegen diesen harten Sandsack ballert. Dann gibt es mal Sparringssituationen und da kann es dann eben auch schon vorkommen, dass es dann eben auch extrem auf die Handgelenke geht, zum Beispiel. Sandsacktraining mache ich mittlerweile, das mache ich gar nicht mehr. Das habe ich komplett aus meinem Portfolio gestrichen. Dafür mache ich dann eben andere Übungen, die genauso effektiv sind, aber die eben diesen Impact nicht haben. Oder wenn ich jetzt mal sage, ich habe ein schweres Boxtraining hinter mir, am nächsten Tag plane ich dann mittlerweile auch so, dass ich mich nur eine halbe Stunde aufs Fahrrad setze und ich versuche nicht wieder in das Extreme zu gehen, denn ich merke das ja auch, dass die Knochen, die werden schon in Mitleidenschaft gezogen. Und ich bin Profisportler und meine Knochen sind eh schon ziemlich ramponiert, zumindest das Knie, aber auch Schulter, da ist schon einiges eben auch ein bisschen ramponiert worden. Und da versuche ich eben auch so eine gewisse Balance zu finden, meinen Sport zu machen, mich gut zu fühlen, auch das Gefühl zu haben, ich habe mich bewegt, das ist ganz wichtig, aber jetzt nicht unbedingt zu übertreiben, denn ich müsste auch keine Rekorde mehr brechen. Obwohl dieser Drang, Matthias, das kann ich dir auch sagen, dieser Drang, der ist immer da, ja, es fehlt mir extrem, ja. Also wenn mir was fehlt vom Profisport, dann ist es nicht unbedingt das Spielen vor, weiß ich nicht, 70.000 Zuschauern. Mir fehlt der Wettbewerb. Ich bin ein absoluter Wettbewerbstyp und das spiegelt sich auch in anderen Dingen wieder. Das kann beim Dartspielen sein oder beim Schachspielen etc. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie böse wird, wenn er verliert, aber ich möchte nicht verlieren.
Was ja auch völlig in Ordnung ist, weil wer möchte das schon, auch dieses Thema verlieren, man muss verlieren lernen? Nee, ich glaube, es ist schon auch völlig in Ordnung, weiter immer die Lust zu haben, auch den Wettkampf zu gewinnen. Hast du andere Wettkämpfe, du hast gerade schon so ein paar Sachen genannt, obwohl du selbst dran merkst, dass du versuchst, eine Wettkampfsituation zu erzeugen?
Eigentlich durchs Boxen. Also es ist schon so, dass ich einmal die Woche so Sparring mache mit einem Freund von mir. Ich würde sagen, wir haben so ähnliches Niveau. Wir sind beide jetzt auch vernünftig genug, um uns nicht irgendwie den Kopf kaputt zu hauen. Das muss ja nicht sein, denn der Boxsport, das möchte ich auch an dieser Stelle einmal kurz betonen. Es ist, wenn man es vernünftig macht, ja auch kein brutaler Sport. Es ist ein Sport, der sehr, sehr viel Witzig bringt. Gegenseitiger Respekt muss da sein, das haben wir. Aber das ist dann immer schon wieder eine Situation, wo man in einen Wettkampf kommt, weil natürlich tut es auch weh, wenn man nicht aufpasst und man muss sich gut vorbereiten. Und das ist etwas, was mir extrem viel Spaß macht, wo ich mich dann auch wirklich wieder so lebendig fühle und was mir so ein bisschen so diese Profizeit wieder zurückgibt, zumindest was den Wettbewerb angeht. Und ansonsten habe ich eigentlich immer ein großes Interesse, auch mich weiterzuentwickeln, neue Dinge zu lernen. Ich bin jetzt gerade dabei und ich würde jetzt super gerne auch zum Beispiel das Schachspielen verbessern. Bei mir ist dann am Ende immer nur die Frage, wie viel Zeit habe ich, wie viele Projekte sind gerade bei mir aktuell, und irgendwie hatten wir ja vorhin auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, ich möchte auch schon ganz gerne noch mal ein bisschen Zeit für mich haben, mal runterzufahren. Und das fällt mir gerade noch ein bisschen schwer, aber ich hoffe, dass ich da kleine Schritte nach vorne mache.
Wenn uns jetzt Sportlerinnen und Sportler zuhören, vielleicht im Leistungssportbereich, vielleicht im Profisportbereich, wenn wir mal so ein paar Tipps zusammentragen würden, auf was Menschen achten sollten, also vor allen Dingen, wenn sie nicht mehr Leistungssport treiben und quasi so einen Übergang finden, gerade vielleicht auch gerne aus dem Profibereich, was wären so deine Tipps, wo man drauf achten müsste?
Also der größte Tipp, das, was mir eigentlich am wichtigsten war, ist darauf zu achten, gute zwischenmenschliche Beziehungen zu haben. Denn egal was ist im Sport oder auch im Leben, es geht immer mal runter und es gibt immer Situationen, wo man am Boden ist. Und in diesen Momenten braucht man gute Menschen um sich herum. Aber auch in den positiven, in erfolgreichen Zeiten braucht man diese Menschen, um sicherzustellen, dass man dann eben nicht irgendwelche Gedanken entwickelt, man sei jetzt irgendwie besser als andere Menschen. Also zwischenmenschliche Beziehungen, unfassbar wichtig. Dann hat es mir immer geholfen, was Arbeitseinstellung angeht. Ich habe mir abends immer vorgestellt, einmal in den Spiegel zu gucken. Das habe ich nicht physisch getan, aber ich habe mir vorgestellt und mich gefragt, habe ich an diesem Tag alles dafür getan, um ein Stück besser zu werden? Und habe ich das wirklich ernst genommen? Denn beim Fußball ist es ja auch so, Fußball ist ja ein Sport, aber Fußball ist ja auch Spaß. Wir haben damals angefangen aus Spaß an der Sache und nicht, weil wir Fußballprofi werden wollen. Und es kann ja auch schon mal sein, dass man in ein Training geht und sagt, ja, jetzt habe ich so ein bisschen Spaß, es ist vielleicht auch nicht ganz so, sagen wir heute mal ein etwas lockeres Training, aber trotzdem kann ich mich in diesem Moment ja auch weiterentwickeln und verbessern. Das ist für mich ganz wichtig. Dann auch auf, geht wieder ein bisschen ins Zwischenmenschliche, was seine Teamkollegen angeht, dass man nicht nur versucht, auf sich selber zu achten, sondern auch schaut, was hilft dem Team. Das ist ja auch etwas, was, glaube ich, in allen Gesellschaften oder Gesellschaftsschichten wichtig ist. Ich glaube, wir werden erfolgreicher, wenn wir aufeinander achten. Mir persönlich war es wichtig, gut zu schlafen. Das war auch damals schon so. Heute würde ich sagen, ernähre ich mich besser. Auch das ist ja so ein Thema, da kann man, glaube ich, auch Stunden drüber diskutieren. Zu meiner Zeit erinnere ich mich auch noch, da haben wir wirklich ohne Ende Pasta gegessen. Auch etwas, das vielleicht seine Berechtigung hat, aber nicht in der Menge. Und das sind Themen, da hätte ich mich schon gerne ein bisschen ausgiebiger mit auseinandergesetzt zur Profizeit. Aber auch das, alles hatte seine Zeit. Aber das sind so ein, zwei Punkte, die mir extrem wichtig waren und an die ich mich auch gehalten habe.
Wenn wir bei den Tipps nochmal bleiben, in der Phase, wo man vielleicht gerade auch Leistungssport macht, Profisportler ist, gibt es da bestimmte Bereiche in der Karriere, die vielleicht bei dir auch noch unterrepräsentiert waren und wo du heute nochmal mehr Fokus drauf legen würdest? Du hast Ernährung gerade mit angesprochen, andere präventive Maßnahmen, Schlaf, es gehört natürlich auch mit dazu, aber gibt es sonst noch irgendetwas?
Also ich würde schon sagen, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht wirklich stattgefunden haben bei mir. Das gab es schon, aber jetzt nicht so professionell. Also es ist jetzt so, dass ich dann auch schon immer hin und wieder mein Blut untersuchen lasse, um zu gucken, wo kann man optimieren. Ich meine, Vitamin D ist ja auch so ein Thema, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. Ich glaube, da sind wir alle etwas unterversorgt oder aber auch im Bereich des Magnesiums, wenn man jetzt auch viel Sport macht. Magnesium hilft auch für den Schlaf. Und das sind so Dinge, da hätte ich mit Sicherheit ein bisschen besser aufgestellt sein können. Aber grundsätzlich würde ich schon behaupten, dass zu meiner aktiven Zeit, zu dem Wissen, was ich zu der Zeit hatte, wirklich sehr professionell gelebt habe. Denn das ist ja auch immer so ein Thema, wo man sich selber vielleicht fragt, ja, hätte ich doch anders machen können. Nein, zu der Zeit vielleicht nicht, weil da gab es für mich persönlich keinen Erkenntnisstand. Und da sollte man, das ist vielleicht auch eine ganz gute Lehre, man sollte, wenn Dinge vielleicht nicht so gut laufen, auch nicht immer zu hart mit sich selber sein. Denn es passieren Fehler, man hat schlechte Phasen. Und auch ein Thema zum Beispiel, das mich immer wieder beschäftigt hat, ist dieses Performance-Based Identity. Man baut sich diese Identität durch die Performance auf, die man eben leistet oder eben nicht leistet. Und das ist eigentlich der falsche Ansatz, denn man ist viel mehr als das Ergebnis seiner Arbeit beziehungsweise das Ergebnis des Produkts in dem Falle. Und in unserer Gesellschaft ist es ja eh so weit verbreitet, dass unsere Kinder, dass wir so erzogen sind, leisten zu müssen, zu arbeiten, was ja auch gut ist. Aber wenn man seine Identität aus den Leistungen lediglich zieht, finde ich, ist es ein Problem. Und zwischenmenschliche Beziehungen, ich kann es immer wieder nur sagen, gute Menschen um sich zu haben, auch darin zu investieren, das ist ja auch keine Einbahnstraße, das heißt ja nicht immer nur, ich nehme jetzt etwas von Menschen, sondern auch, was kann ich für andere tun, was dann wiederum in Dankbarkeit ja auch vielleicht sich ummünzt, was aus meiner Sicht auch wieder sehr hilfreich ist.
Arne, ich habe zum Ende hin, wir haben über viele Punkte, du hast viele offene Dinge aus deinem Leben geteilt mit uns, trotzdem noch so ein paar Fragen, die ich dir gerne noch stellen würde, die mich interessieren und sicherlich die Zuhörenden auch. Ich fange einfach mal an und du kannst mal kurz antworten. Was bedeutet Fußball für dich heute?
Eigentlich, um ehrlich zu sein, sehr viel Dankbarkeit, weil das Leben, das ich jetzt führe, kann ich führen aufgrund des Sports und aufgrund meines Berufes als Fußballer. Aber es ist nicht mehr die Passion, die sie einmal war. Ich schaue auch nicht mehr viel Fußball, das muss ich auch dazu sagen. Aber es ist eine extreme Dankbarkeit da.
Wen würdest du gerne mal persönlich kennenlernen? Gerne eine bekannte Persönlichkeit, die du noch nicht in deinem Leben kennengelernt hast?
Puh, sehr gute Frage. Ich durfte schon eine Menge Menschen kennenlernen, wofür ich auch wiederum sehr dankbar bin. Einer der Leute zum Beispiel war Andrew Huberman, den ich zufällig kennengelernt habe in Los Angeles vor nicht allzu langer Zeit. Das war auch ein ganz tolles, interessantes Gespräch. Ein Neurowissenschaftler aus Amerika. Wen würde ich gerne kennenlernen? Ich würde die Frage mal aufschieben und denke zwischendurch noch drüber nach.
Ja, okay. Was hättest du gerne beruflich gemacht, wenn du nicht Profifußballer geworden wärst?
Als Kind wollte ich Astronaut werden, aber wenn du mich jetzt noch einmal fragen würdest und ich würde kein Fußballprofi werden können, aus welchem Grund auch immer, würde ich in den Bereich der Gesundheitswissenschaften gehen. Und da wüsste ich jetzt noch nicht, in welcher Sparte ich mich wiedersehe. Ich finde das Psychologische sehr interessant, aber auch das Physische. Also das wüsste ich nicht, aber es würde mit Sicherheit in diesem Bereich gehen.
Du hast 2015 eine Stiftung gegründet, die Arne-Friedrich-Stiftung. Mit dem Ziel, Kinder wirksam zu helfen, ihr Leben zu verbessern. Ich hoffe, ich gebe das so richtig wieder. Was bedeutet die Stiftungsarbeit für dich? Und auch vor allen Dingen das Thema, das Leben zu verbessern und Kinder wirksam zu helfen.
Die Stiftung gibt mir persönlich unglaublich viel. Also ich mache es auf der einen Seite, weil ich damit anderen Menschen helfe, aber ich mache es auch für mich und es gibt mir einen unglaublichen Sinn. Ich habe für mich festgestellt, dass ich nicht derjenige geworden wäre, der ich heute bin, auch gerade fußballerisch, mit den Dingen, die ich erreicht habe, ohne andere Menschen. Hätte ich nicht geschafft. Also ich kann ein kurzes Beispiel nennen. Ich bin erst mit 18 Jahren wirklich gewachsen. Ich war immer der Kleinste und ich hatte das unglaubliche Glück, Trainer zu haben, die mich immer mitgezogen haben, die mich aufgebaut haben, die mich gefördert haben, wo man vielleicht auch hätte fragen können, macht das jetzt überhaupt Sinn? Also das ist ein Thema. Dann natürlich die Eltern, dann auch meine Kameraden, meine Teamkameraden. Denn auch wenn eine gewisse Konkurrenzsituation immer bestanden hat, die haben uns gegenseitig besser gemacht. Also ich bin die Trainer, also ich kann da Hunderte ansprechen. Ohne diese Menschen hätte ich es nicht geschafft. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, da immer wieder dran zu denken. Und gar nicht so sehr in Konkurrenz zu denken, sondern eher, wir machen das gegenseitig stärker.
Letzte Frage, was möchtest du in deinem Leben gerne noch verwirklichen, beruflich oder privat?
Ich möchte gerne noch mehr Menschen helfen und mit meiner Stiftung, aber auch jetzt als Bürger dieses Landes, denn wir haben viele Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, politischer, gesellschaftspolitischer Natur, und ich möchte schon meine Situation, in der ich mich befinde, nutzen, um einen positiven Impact zu haben. Sei es durch die Stiftungsarbeit, sei es an Menschen zu denken, die keine Stimme haben, oder sei es an Menschen zu denken, denen es gesundheitlich sehr schlecht geht, Menschen, die ausgegrenzt sind. Das ist etwas, was mich extrem antreibt. Wiederum, da kommt die Brücke wieder, weil ich auch immer wieder Hilfe hatte. Es ist eine gewisse Dankbarkeit da und das ist eigentlich so eins meiner größten Ziele. Und auch noch etwas, ich würde mir wünschen, irgendwann auch eine Familie zu haben. Also das ist das Thema, woran ich ja jetzt auch gerade mit mir so ein bisschen arbeite. Es ist nicht so, dass ich da keine Möglichkeiten habe, irgendwie Partnerschaften einzugehen, aber ich glaube, es hakt an mir noch extrem. Und das sind diese Dinge, die mir jetzt auch extrem wichtig sind, da auch weitere Schritte zu gehen.
Arne, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier dabei warst und du uns sehr persönliche Einblicke gegeben hast, aber vor allen Dingen auch das Thema Leistungsfähigkeit mal vielleicht aus einer ganz anderen Perspektive beschrieben hast, was mit dazugehört. Mentale Ebene als ein sehr wichtiger Fokus. Routinen klar, physischer Natur, die auch wichtig sind, aber natürlich auch die Neugierde, die Offenheit für neue Themen, die es einem wirklich ermöglichen, auch Gesundheit über ein ganzes Leben aufrechtzuerhalten und ja, dann auch was für die Langlebigkeit zu tun. Ich danke dir sehr, dass du da warst und freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen.
Matthias, ich danke dir und ich sag's nochmal, ein großer Fan von deiner Arbeit und auch deines Podcasts und dementsprechend vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Vielen Dank.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.